Wir wurden einfach nur benutzt, um eben für das System Leute heranzuziehen. Investitionen oder in physische Sachen, die wurden mir dann einfach genommen. Da wurden kriminell Leute bezahlt, um mich in der schwierigsten Zeit meines Lebens unter Druck zu setzen. Die Hoffnung auch mal zu befreien, das auch mal zu wissen, hey, da kommt nichts mehr. Da wird auch nie wieder was kommen. Hört auf, dort Geld rein, egal wie viel es ist. Hört auf, da Geld rein. Ich bereue es zutiefst, auch heute noch, dass ich da überhaupt irgendwo ein Teil davon war. Die Hoffnung, dass da was zurückkommt, ist meiner Meinung nach sehr, sehr gering.
Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best Life Podcast. Ich bin heute hier mit Waldemar, einem Familienangehörigen von mir. Danke, Waldemar.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ja, Waldemar ist, gehört zu meiner Familie. Wir haben uns heute dazu entschieden, einen Podcast zu machen. Haben ein paar sehr interessante Themen, über die wir sprechen möchten. Es sind sogar einige Themen, die wir heute ansprechen möchten. Wir werden wahrscheinlich auch zwei Parts daraus schneiden. Aber erstmal natürlich die Frage, Waldemar, wer bist du? Was machst du? Du bist seit 15 Jahren Unternehmer. Ich kenne das natürlich alles aus der ersten Perspektive, aber ich werde hier versuchen, die Fragen natürlich so zu stellen, dass ob ich jetzt von nichts weiß, damit das Ganze natürlich für die Zuschauer angenehm ist. Und erzähl mal, wie hast du angefangen?
Ja, ich bin auf jeden Fall 36 Jahre alt als erstes und seit meinem 21. Lebensjahr Unternehmer, selbstständig. Ich habe mich schon immer eigentlich nach der Schule dazu berufen gefühlt, was Eigenes aufzubauen. Und dementsprechend war ich dann erstmal auf der Suche nach etwas, was fundamental irgendwo Einkommen bringt, für ein Finanzeneinkommen. Weil geboren bin ich in Kasachstan und nach Deutschland sind wir 1990 mit einem Koffer gekommen sozusagen. Mhm. Ja. Und ich bin auch Deutschland wahnsinnig dankbar, weil sieht man auch heute noch, wie viele Menschen aufgenommen werden und wie vielen Menschen geholfen wird. Und mit 20 Jahren war dann die Lücke da, in meiner Ortschaft einen Lebensmittelladen aufzumachen.
Okay.
Ich habe mit Lebensmittel und Einzelhandel genauso wenig zu tun gehabt, wie, ich weiß nicht, ein Astronaut wahrscheinlich, mit einer Küche oder so. Aber meine kaufmännische Ausbildung, die ich dann beendet habe zum großen Auslandskaufmann, hat so ein kleines Wissensfundament gegeben und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen.
Okay, und da hast du die Anfänge mit Lebensmittelhandel betrieben, hast du dann wahrscheinlich ein eigenes Geschäft aufgebaut?
Ja, 2008 habe ich dann einen eigenen Lebensmittelladen gegründet, also eröffnet, mit damals über 500.000 Investitionen,
okay,
die ich damals auch durch Bank und so weiter finanziert habe. War natürlich verdammt schwierig, aber so Existenzgründer, Darlehen, also habe alle möglichen Förderprogramme damals in Anspruch genommen, was so das Land zur Verfügung gestellt hatte. Hat auch sehr gut funktioniert. 2009 habe ich dann meinen ersten Großhandel aufgemacht, auch im Lebensmittelbereich. Habe mich 2010 wieder verkauft und dann ging eigentlich die Geschichte, die unternehmerische Geschichte los. Bei mir war es leider immer ein Auf und Ab.
Aber, okay. Und was waren die nächsten Steps? Ich meine, mit Lebensmitteln wird man natürlich kein, ich weiß nicht, also ja, man kann Millionär werden oder sage ich mal Großunternehmer natürlich auch werden, kommt von nicht, in welcher Sphäre man sich bewegt. Aber ich denke mal so mit einem einzelnen Geschäft, ne, oder mit einem einzelnen, jetzt, keine Ahnung, sag mal, was die Leute halt kennen, Lidl oder Aldi, also der Geschäftsführer, der ist jetzt wahrscheinlich kein Supermillionär, oder? Oder denkst du, man kann damit auch sich ein stabiles Einkommen aufbauen?
Ich denke, der Lidl und Aldi-Chef ist Milliardär.
Ja, ich meine so Geschäftsführer jetzt.
Aber von einer einzelnen Filiale, ja, mit Sicherheit nicht. Also da Millionär zu werden, ist äußerst schwierig. Ja. Mhm. Und, aber es ist wirklich tägliches Brot, man bekommt täglich Einnahmen und man kann, sage ich mal, ja, mittelstandsmäßig leben. Also man kann Mittelstand, sag ich mal, so man kann mit 5.000 bis 7.000 Euro im Monat Einkommen, kann man nicht leben. Und das ist eigentlich, das ist für mit 21, 22 Jahren richtig viel Geld. Ja. Und aber man hat natürlich Grenzen. Das heißt, wenn das Geschäft gut läuft, bei mir ist es damals auch gut gelaufen und dementsprechend kommt man irgendwann mal an so eine Grenze, wo man sagt, ich möchte eigentlich weiter wachsen, aber es geht nicht. Also ich kann die Wände jetzt nicht vergolden.
Ja, genau.
Dann fängt man an, eigentlich so, was ich bei mir war. Ich habe dann eine zweite Filiale aufgemacht, eine dritte Filiale, also versucht, Filialen aufzumachen. Daran bin ich leider gescheitert, weil einfach zu viel also zu wenig Controlling da war, um mehrere Fehler einzuleiten, musste ein System aufbauen. Das, mhm. das hat dann bei mir irgendwo wieder so einen kleinen Rückschritt. Dann habe ich mich doch auf ein Geschäft konzentriert. Weil es Filialisten sein, das ist natürlich gut, aber der Markt ist mittlerweile verteilt. Es mhm. ist schwierig, in den verteilten Markt sich was rauszunehmen.
Ja, das ist vor allem, was ich halt so vor allem gemerkt habe, es ist halt ein Business, was halt eigentlich immer funktioniert. Das heißt, ob der Markt nach oben, nach unten geht, Krypto hoch oder runter geht oder Corona oder kein Corona, vor allem halt, wenn sogar Corona ist, haben wir auch gemerkt, sind halt die Umsätze natürlich sehr enorm gestiegen. Aber es ist halt Lebensmittel halt. Also jeder Mensch braucht Lebensmittel. Es ist ein Business, was halt wirklich rund um die Uhr funktioniert, zu jeder Zeit. Es ist ein langfristiges Business, stabiles, physisches Business. Und da hast du halt nicht irgendwie, keine Ahnung, Webseiten aufzubauen oder sonst irgendwas und irgendwann ändert sich mal die Zeit und dann, keine Ahnung, gibt es halt immer wieder neue Sachen. Lebensmittel werden immer gebraucht, Lebensmittel funktionieren immer. Aber klar, man ist halt schwer, sag ich mal, das Ganze zu skalieren. Ne? Also so der Punkt skalieren und da immer mehr aufzubauen, immer mehr Nullen hinten dran zu hängen, wird auf jeden Fall schwierig sein. Was hast du dann gemacht? Wie hast du dich dann entschieden, als Unternehmer weiterzumachen?
2011, ich glaube 3 Jahre nach meinem ersten Unternehmen. Das habe ich dann parallel angefangen. Ich habe meine ganze Family etabliert in das Geschäft. Mhm. Ich habe es auch im Ursprung, muss ich sagen, mehr oder weniger für meine Family gemacht, für die Eltern und so weiter, weil die haben bei mir alle sehr hart gearbeitet in Produktionsstätten und so weiter. Und naja, 2011 habe ich dann irgendwo gehört, dass ein Energy Drink wohl eine große Gewinnmarge mit sich bringt. Okay. Da war das große Thema Red Bull damals. Und ja. Ich habe mir dann die Gewinnmargen angeschaut. Natürlich brutal, wenn so eine Dose kostet irgendwie im Einkauf 15 Cent mhm. und im Supermarkt wird die für 1 Euro verkauft. Und da habe ich dann irgendwo das Potenzial gesehen, weil ich auch so ein bisschen experimentierfreudig war. Das heißt, ich habe dann angefangen, meine eigene Rezeptur zu bauen parallel. Und 2011 habe ich dann eine eigene Rezeptur kreiert, die bis heute jedem schmeckt, also 15 mhm. Jahre danach, finden die Menschen die einfach klasse. Ich habe einfach sozusagen aus dem bestehenden Produkt immer das Bestmöglichste rausgeholt im mhm. Bereich Gesundheit und so. Ja, und dann habe ich dieses Projekt Energy Drink, was eigentlich keine Grenzen hat, mhm. Angefangen. Bin auch viel durch die Welt gekommen und habe eigentlich brutal viel Erfahrung gesammelt, ja.
Das war immer das Beste. Ich kann mich erinnern, wenn du dann unterwegs warst und mal zurückgekommen bist nach Hause, wir dann mal gegessen haben oder in der Sauna waren, mal die Geschichten zu hören. Halt, ne? Das hat mich vor allem sehr, sehr stark motiviert, halt vor allem diese ganzen Geschichten von der ganzen Welt, was du als erlebt hast, dann auch mal mitzunehmen. Und dann dachte ich mir selber, ey, für mich war es halt der größte Antrieb, auch Unternehmer zu werden, so, weil ich wollte das auch erleben. So, weißt? Ich wollte keinen Bock, die ganze Zeit in Deutschland zu sitzen, in einem Dorf zu sitzen oder in der Stadt zu sitzen, immer dasselbe zu sehen, sondern ich will dann auch immer wieder, ey, ich möchte das auch halt erleben, ne? Diese ganzen verschiedenen Personen, die verschiedenen Orte, die verschiedenen, ja, einfach Geschichten halt auch selber zu erleben. Und ich muss auch sagen, das war für mich, also du bist vor allem auch für mich die größte Motivation gewesen, Unternehmer zu werden, in dem Bereich was anzufangen.
Ich bin auch dankbar, dass ich jemanden inspirieren konnte mit meinem Tun und mit meinem Machen.
Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch eine große Geschichte schreiben und heute haben wir auf jeden Fall das Thema, ja, was wir auch ansprechen wollten. Ist ja vor allem Paraiba bzw. Trillient, was jetzt aktuell ist, wie das Ganze dazu gekommen ist. Vielleicht, wenn du kurz die Zeit zwischen 2011, wo du jetzt mit Energy Drink, mit Kaif angefangen hast, bis zu dem Punkt, ich glaube, es war dann 2019, wo wir... 2021, wo du letztendlich auch in den Kontakt mit Paraiba gekommen bist, wenn du das vielleicht in kurz 2-3 Minuten zusammenfassen kannst, wie waren so deine Steps, ne, im Bereich jetzt Energy Drink Business? Ja.
Also an sich das Energy Drink Geschäft war immer ein Auf und Ab. Es wurde verdammt viel Geld investiert. Ich muss auch sagen, da jeder, der ein Geschäft aufbaut, da ist großer Tipp von meiner Seite. Wenn ihr Investoren reinholt, verhandelt die Verträge gut. Macht euch nicht abhängig von Investoren, Geldgebern, weil man macht sich ja selbstständig, um keinen Chef zu haben über sich und eigene Entscheidungen zu treffen. Bei mir war es dann am Ende so tatsächlich, dass mehr die Investoren über mein Geschäft übernommen haben. Mhm. Und Paraiba, wie bin ich dazugekommen? Was heißt dazugekommen? 2020 kam ja die ganz große Corona-Geschichte,
ja.
Die Krise. Das hat uns natürlich eigentlich den Boden unter den Füßen weggenommen. Mhm. Dann später dann auch noch das Ganze mit diesem Ukraine-Konflikt und wir haben ziemlich viel Exportgeschäfte aufgebaut mit Russland, mit Ukraine, mit eben dem ganzen Ostblock und so weiter. Mhm. Ist eigentlich alles zusammengebrochen und 2021 war ich dann eigentlich kurz davor zu sagen, ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, also ich habe dann einfach, war schon eigentlich kurz vom Aufgeben von dem ganzen Energy Drink Projekt, was übrigens Kaif heißt, also haben wir noch nicht erwähnt. Und in diesem Moment kam dann ein Freund zu mir und gesagt, du, das ist schade, so viele Jahre machst du das jetzt schon und das Produkt ist mega und man muss nur die richtigen Leute dazu bringen und so weiter. Und hat mich dann einem Herrn vorgestellt, Thomas Pfeiffer, ich weiß es noch heute, kam dann mit seinem AMG zum Grün vorbeigefahren und kam halt irgendwie seriös rüber. Ja. Er konnte gut reden, hat eine gute Ausstrahlung gehabt, wo die wollten damals, ich glaube, irgendein Musiklabel oder so kaufen. Und ich hatte da auch kurze Zeit Erfahrung gehabt mit diesen ganzen Musiklabel-Geschichten. Ja, und dann kam das eine auf das andere. Ich war auf der Suche nach entweder aufgeben oder nach einem Investor, nach Smart Money. Also nicht nur Money, sondern Smart Money. Und er schien interessiert zu sein damals. Und ja, kurze Zeit später haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Das heißt, man hat dann angefangen, irgendwie dieses Paraiba-Thema mit dem Produkt in Verbindung zu bringen. Mir wurde Paraiba immer als hochseriös, da gibt es ja den Haupt, ich glaube CEO Erich Elli, der sich immer noch CEO nennt oder so, oder genannt hat. Mir wurde das ja auch alles als absolut top und revolutionär und ja, Trading, Krypto-Trading, ich habe ja mit Krypto eigentlich gar nichts am Hut gehabt früher. Und ja, und dann hat man gesagt, okay, da haben sich zwei getroffen, der eine braucht Investition, der andere hat das Geld und der andere hat eine riesen Community. Mir wurde damals schon gesagt, das sind 40.000, 50.000 Menschen und die werden alle Kaif-Produkte kaufen, also die Energy-Drinks. So, wow, klasse. Und man geht dann und baut sozusagen ein riesen Unternehmen gemeinsam auf. Und das war so Februar, März 2021.
Okay.
Und dann hat der ganze Spaß begonnen.
Genau, aber wie kommt man dazu, dass man sagt, okay, wir haben jetzt auf der einen Seite Paraiba, hieß es ja noch am Anfang, ein MLM, ne, Multilevel Marketing, was Einnahmen mit Trading, Crypto-Trading vor allem einnimmt, ne, vor allem 2020, 2021, dann der ganze Bullenmarkt, auf der einen Seite, das heißt, die haben das Geld, die haben eine Community, die machen schon Kohle, und auf der anderen Seite haben wir halt ein physisches Produkt, Energy Drink, also, ne, also ich sag mal, das passt ja also mal gar nicht zusammen.
Damals habe ich es nicht verstanden. Damals habe ich verstanden, das eine, dass man praktisch Geld vermehrt durch Trading und durch Investitionen. Und mir wurde so beigebracht, dass ich einer, also dass mein Produkt eines der Investitionsportfolios, die cleveren Investitionsportfolios sind, um eben Wachstum zu schaffen.
Okay.
Mit einem Goodwill dahinter. Was für mich schlüssig klang, warum? Weil man natürlich immer, wenn man Geld zur Verfügung hat, also in der Vermögensverwaltung, dass man das Geld durchstreut, dass man nicht jetzt alles auf eine Karte setzt, sondern man streut das Geld. Und das war für mich eigentlich schlüssig zu dem damaligen Zeitpunkt. Heute weiß ich natürlich viel mehr in die Richtung. Aber ich glaube, die Situation, warum die Menschen oder warum das alles noch so ein bisschen, glaube ich, handelt, das weiß ich jetzt heute. Weil der CEO, dieser Erich Elli, der hat sich mehr oder weniger so ein bisschen auch als Messias dargestellt. Also er ist zu den Menschen gegangen, zu der Zeit, wo Vertrauen verloren gegangen ist in die Regierung, in die Banken, ja, und hat gesagt, hallo, hi, ich bin der Erich, ich bin euer Retter. Das heißt, bei mir ist euer Geld sicher. Ja. Die Banken, die crashen, das sagte er bis heute noch in irgendwelchen Interviews, habe ich letztens gesehen. Er kam sozusagen wie der Messias im Corona, dass in Anführungsstrichen Menschen, die jetzt, sage ich mal, den Glauben an die Regierung verloren haben durch Corona und so weiter, die Menschen hat er angesprochen. Und das war sozusagen, glaube ich, sein Erfolgsrezept. Und den Menschen hat er dann auch gesagt, hier, wir haben einen Energy Drink, wir haben ein Fußballstadion, wir werden noch mehr aufbauen, eigenes Ökosystem und das, was er so immer prophezeit hat, um den Menschen das Gefühl zu geben, wir bauen hier etwas Paralleles zu einer bestehenden Struktur, wie in einer bestehenden Regierung. Also wir bauen hier was Eigenes auf. Unser Geld ist sicher durch den Bitcoin. Also wir gehen nicht mehr in den Euro oder in den Dollar, sondern wir gehen in den Bitcoin rein, Krypto. Und also das wurde ja alles so hochgeschaukelt, und um maximal viel Vertrauen zu gewinnen. Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort so ein bisschen, ne? wie man es so gerne sagt. So genau dieser Punkt, wo Krypto gerade abgegangen ist und jeder sagt, ey, Krypto ist jetzt das Ding überhaupt und das geht nur noch nach oben und wird nie wieder runtergehen. Und da war ja dieser ganze Hype angefangen, zu dem Zeitpunkt natürlich gleichzeitig auch noch Corona. Das heißt, die Leute haben sich angefangen, gegenseitig zu bekämpfen. Der eine ist pro Impfung, der andere gegen, der andere ist pro Corona, der andere gegen Corona. Das heißt, genau in diesen, sag ich mal, wilden Zeiten so ein bisschen, wo halt dieser ganze Konflikt gestanden ist, so war das vielleicht auch so ein bisschen der genau der Punkt, wo er die Leute, wie du schon sagst, perfekt angesprochen hat. Ne? Also die hatten irgendwo, haben sie dann einen Rückzugsort gefunden und die Lösung ein bisschen präsentiert. Und dann hieß es halt, ja, investiert da jetzt Geld rein. Ne? Also es ging vor allem ums Geld.
Ja, das Thema ist, er ist zu einem perfekten Zeitpunkt eingestiegen. Er ist eingestiegen, da war der Bitcoin kurz nach den ersten 20.000, wo der Bitcoin damals erreicht hat, ist abgestürzt. Der war dann bei 4.000, 5.000. Da hat er dieses Paraiba gegründet, 2019 oder irgendwie sowas, Ende 18,
glaube ich. Ende 2019, ja.
Ja, da hat er angefangen, der hat das perfekt gemanagt, der hat Einnahmen dann irgendwie in Dollar umgetauscht und wieder zurück. Er hat dieses Corona-Thema, das ist die Menschen, die gegen die Impfung waren, gegen das System, die waren enttäuscht und er kam dann, wie gesagt, als der große Messias und hat gesagt, du, ich bin derjenige, ich rette euch alle. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert die erste Zeit. Also da, wo ich eingestiegen bin jetzt, also das heißt eingestiegen, da, wo ich jetzt, oder wo mein Produkt mit eingestiegen ist, das war 21, da war, ich glaube, da war Paraiba gerade kurz vor dem richtigen Durchstart. Also die haben, ich glaube, damals in der Streamline, ich weiß nicht mehr, 30, 40 Millionen gehabt, also war schon heftig. Und das Geld hatte er ja eingesammelt damals noch bei einem Kurs von 4.000 bis 5.000. Und dann ist der Kurs ja auf 30, 40, 50.000 und mehr hoch. Das heißt, er hat ja allein das eingesammelte Geld, sofern das natürlich jetzt nicht ausgegeben hat, weiß ich nicht, das hat er damals schon riesig vermehrt gehabt. Also das hat sich von alleine vermehrt, ohne dass man was tun muss eigentlich. Ja? Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gehalten.
Ich denke mal auch, was wurde ungefähr ausgezahlt? Es wurden ja, glaube ich, mindestens 5% ausgezahlt. Ich noch richtig zurückerinnere, mindestens 5% auf die Einlage, aber du konntest ja mit diesen ganzen Pools, was es da nicht gab, bis hin zu 20%, glaube ich, irgendwie hochgehen. Also das Maximum. Das aber trotzdem, es ist ja klar, so ein Investment mit 20% ist natürlich risikobehaftet. Es muss natürlich jedem klar sein, der irgendeiner Form investiert, der mit irgendwie Investments zu tun hat. 20% in einem Monat ist halt nicht natürlich so. Kann man in Startups investieren oder halt, ne, oder Kryptos machen das halt, aber auch natürlich hat man ja selber gesehen, im Bullrun, so, ne? Du hast es halt 1-2 Jahre, wo Krypto halt abging, wo du wirklich 20% auch machen konntest, aber jetzt seit 2 Jahren läuft halt gar nichts mehr und du machst halt minus 20% jeden Monat so ein bisschen. Und so konnte er letztendlich natürlich auch ein System aufbauen, das dann funktioniert, wo die Leute natürlich auch dachten, ey, das kann ewig gehen. So, ne? Und es wurde ja auch immer verkauft, so, es geht ewig und schaut mal, wir bauen jetzt das Ganze, was die ja letztendlich nur digital gemacht haben, immer weiter ins Physische, ne? Und da gab es dann, wie gesagt, das, was jetzt dazu kam, einerseits natürlich die Energy Drinks, ne, Kaif. Und was war jetzt noch da? Also hast du ja auch schon gesagt, Fußballstadion, was war da noch?
Also
was?
Vor mir haben sie den Verein gekauft, der DSV Leoben, Traditionsverein mit 100-jähriger Geschichte. Das war dann auch irgendwie eine kurze Zeit irgendwie auch Paraiba Arena, unter dem Namen Paraiba. Die haben natürlich versucht, dann irgendwo physische Sachen aufzubauen. Der hat auch immer diese Roadshows, Veranstaltungen gemacht, hat die Menschen, er hat so die Nähe zu den Menschen auch dargestellt. Also er war persönlich immer vor Ort, hat sich gezeigt, da hat dann gesagt, ich bin der Retter, ich bin hier. Und ich habe auch das Gefühl im Nachhinein, meiner Meinung nach, dass er sich auch selber eine Welt aufgebaut hat in sich. Und daran geglaubt hat. Also er hat sich selber so eine Realität aufgebaut, die nicht existent ist. Und hat diese so stark geglaubt, dass er meiner Meinung nach nicht mehr gelogen hat. Also für sich hat er nicht mehr gelogen, sondern er hat sich diese Realität vorgestellt. Für ihn war das die Realität, die jetzt gerade da ist. Und die hat er auch rübergebracht. Deswegen haben ihm die Leute auch alle geglaubt. Weil immer wenn er aufgetreten ist, egal wo, hat er das so gut rübergebracht, dass die Menschen gedacht haben, ja, der kann nicht lügen. Und er hat auch nicht gelogen, weil das war seine Realität. Er hat wirklich, dass dann natürlich später dann sich viele Dinge herausgestellt haben, ist das eine, das andere. Aber in diesem Moment, wirklich, der hatte so teure, ich habe dem auch geglaubt, also ich habe auch geglaubt, das ist wirklich einer, der hat Ahnung, der ist voll Trader und der hat da richtig, und vermehrt das Geld und wirklich so ein, das war so ein Messias halt. Ne?
Was waren, vielleicht kommen wir auch zu den Personen, weil selber, die da jetzt auch mitgespielt haben, sind jetzt gerade auf Erdich einmal eingegangen. Vielleicht auch einmal, was war so deine Position in dem Ganzen? Okay, das Ganze ist eine Kooperation stattgefunden letztendlich. So, du hast jetzt dein physisches Produkt mit in das ganze System mit reingenommen. Was war so deine Mission oder vielleicht deine Mission oder deine Aufgabe in dem ganzen System? Also, was war, die du zu erfüllen hattest?
Also, ich hatte mit dem System grundsätzlich nichts zu tun. Meine Aufgabe oder bestand weiterhin, meine Energy Drinks zu produzieren, die zu vertreiben und das Unternehmen um Kaif herum groß werden zu lassen. Produkte weiterzuentwickeln, neue Produkte zu entwickeln, Merchandise-Artikel und, und. Das heißt, meine Mission war mehr oder weniger rund um mein Produkt. Und da war auch eine strikte Trennung dahinter. Das heißt, weil ich von Trading oder Krypto auch keine Ahnung habe. Ja. Das heißt, auch bei Auftritten, Bühnenauftritten und so weiter, ich habe sozusagen meine Technologie vorgestellt, mein Produkt und alles, alle weiteren Produkte, was die Finanzen betreffen und so weiter, das war dann immer der Part von meistens Leadern. Das heißt, die zwei Hauptakteure in dem ganzen System ist halt der Erich und der Thomas, also Erich Eli, Thomas Pfeiffer. Dann ein riesen Leader-Team dahinter, Menschen, die Hunderte oder Tausende von Menschen in das System geworben haben, die sich das sozusagen als die selbstständig geworden sind und das wie eine Selbstständigkeit betrieben haben praktisch. Mhm. Das heißt, Leute zu werben und von denen Provision zu kassieren und so weiter. Also, und dann dieses riesen Leader-Team und dann halt alle weiteren Menschen, die da mit investiert haben. Für mich war, wie gesagt, der Part Produktion, Vertrieb, Logistik und Repräsentieren des Brandes Kaife.
Du hast es auch schon mal erwähnt gehabt, Thomas Pfeiffer, was war seine Aufgabe im ganzen System?
Er ist der Kopf der ganzen Sache. Okay. Das heißt, da, wo der Erich in seiner Realität tatsächlich daran geglaubt hat und wirklich vielleicht auch den Gedanken hatte, da was Gutes zu machen, Thomas war derjenige, der die ganzen Strategien gemacht hat, alle Finanzen, Transaktionen, wie kommt das eine Geld von A nach B, Konten, Firmen auf der ganzen Welt, Holdings und sowas. Das habe ich jetzt im Nachhinein, also kommt da viel, viel mehr raus. Er hat sozusagen dieses ganze Background geschafft, weil Erich hätte das nicht geschafft. Ja. Thomas war derjenige, der ist der Kopf der ganzen Sache eigentlich.
Also die Person im Hintergrund sozusagen, ne, die dann meistens ja auch immer die Sachen so ein bisschen leitet.
Ja, also wie gesagt, das ist derjenige, der Stratege, der Kopf, sehr, sehr intelligent und ja, also er hat auch gewusst, von was er tut.
Und das Hauptgeschäft lief ja letztendlich trotzdem immer noch damit, dass ja Geld angeworben wurde. Es wurden immer mehr, wie du schon sagst, ja, neue Produkte letztendlich immer veröffentlicht. Und einmal das hier ist einfach nur Investment, dann neues Investment, dann Investment Nummer 3 und dann halt immer wieder neue Namen dazu erfunden, sag ich mal. Letztendlich das Ziel von dem ganzen System war ja nur, Leute zu werben, ne? Mehr Geld ins System reinzubringen, mehr Geld reinzubringen. Aber klar wurden auf der einen Seite natürlich andere Leute wieder ausgezahlt, aber was gab es da noch irgendwie? Ja, das erinnert sich halt einfach nur, wie sag ich mal, so ein, wie nennt man so, das Geldumlagerung letztendlich, aber mehr war da ja auch nicht dahinter. Heißt, es wurde immer wieder mal so ein bisschen was in ein Stadion mal veröffentlicht und sagen, hey, wir haben hier in ein Stadion investiert oder ein Center aufgemacht. Aber ja, so viel mehr Physisches, sag ich mal, war jetzt letztendlich nicht dahinter. Es ging alles darum, das ganz digital zu halten.
Ja, also es ist ja auch das Einfache gewesen. Die haben ein digitales Produkt, da ist ja kein Versand. Das mit Kaif hat man sich dann eine Zeit lang auch schon die Zähne angefangen auszubeißen, weil Kaif natürlich physisch ist, man muss das versenden, Logistik. Ja. Boah, also war dann schon natürlich ein größerer Investitionsfaktor, den der Kaif verschluckt hat. Wobei ich heute, wenn ich die Summe betrachte, die da eingenommen haben, ich habe so auch das Gefühl, das ganze DSV-Stadion-Thema, Kaif-Thema, also diese Produkte, die da, also das hat nicht mehr wie 3-4% der Gesamteinnahmen gemacht. Mhm. Also man hat das sozusagen aus der Werbebudgetkasse bezahlt. Für uns als, also ich weiß nicht, der Mario Bichler ist ja der Vorstand beim DSV oder ich bin jetzt beim Kaif, der damalige Chef gewesen. Für uns war das natürlich unser Herzensprojekt, für ihn der DSV, für mich Kaif. Ja? Ja. Das heißt, für uns war das unsere Welt. Und für die war das die Portokasse, um eben noch mehr Geld in das System zu locken und natürlich umzuschichten. Also natürlich wurde da kein Geld verdient, das weiß ich heute. Früher habe ich das nicht gewusst. Ja. Okay. Aber heute weiß ich natürlich, dass da nie jemand Geld verdient hat, sondern das heißt, einer hat einbezahlt, mit dem Einbezahlten wurde oben ausbezahlt. Ja. Also, und da sind die Leader oben, sind Multimillionäre geworden. Mhm. Da gibt es einen Leader, der hat 200.000 Euro die Woche verdient. Die Woche, also das heißt, der hat 800.000 Euro im Monat verdient. Ja. Die sind alle heute Multimillionäre, bis heute. Mhm. Das heißt, das Geld eigentlich wurde ja einfach von unten nach oben, in Pyramide halt, von unten nach oben transferiert. Und heute, wenn du mich fragst, wer hat das Geld? Ich bin mir sicher, es ist wahrscheinlich noch ein Großteil da. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht nur der Erich hat, sondern dass das eben verteilt ist auf gewisse Menschen. Und wenn du da von einem Leader-Team sprichst, von über 100 Leuten, die heute Multimillionäre geworden sind, dann weißt du ganz genau, wer heute, also wer die ganzen Gelder hält oder gehalten hat oder wie auch immer.
Was denkst du, wie viel Geld, weil letztendlich wurde ja auch viel, ich sag mal, gemalt. Ne? Es gab ja so eine Art Streamline, ne? Wo dann, es ging ja dann über 1 Milliarde sogar. Ich glaube, bis zum Ende sogar 1,2, 1,3 Milliarden, was gemalt wurde. Aber es waren ja dann letztlich auch Gelder, die nicht physisch ins System reingekommen sind. Ne? Also für die Leute, mit denen es verstehen. Du hast zum Beispiel jetzt Summe, sag mal, 1.000 Euro investiert und du hast ja dann Prozent darauf kassiert. Nach 7, 8 Monaten hast du dann 2.000 Euro. So. Das heißt aber, letztendlich wurden ja nur 1.000 Euro physisch investiert gehabt in das System, aber auf dem Blatt Papier stand ja dann letztendlich nach 8 Monaten stand da schon 2.000 Euro auf dem Papier. Was denkst du, wie viel Geld, physisches Geld, wirkliches Geld, haben die Leute wirklich eingezahlt? Ich glaube, die Anzahl der Menschen waren ja roundabout 80.000 Menschen, die dann dabei waren, aber was wurde an Summe von Geld eingezahlt?
Also an sich, die letzte Zahl, die ich hatte, waren 65.000 Menschen,
okay,
die man auch nachweisen kann. Also ich habe da auch was Schriftliches, wo ich jetzt letztens gesehen habe, 65.000 Menschen. Summe, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass die locker 400, 500 Millionen gesammelt haben. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass diese Milliarde oder 1,2, die da in der Streamline standen, die wahrscheinlich künstlich aufgepusht wurde, was ja das System da auch zum Crashen gebracht hat am Ende. Ja. Aber ich denke physisch tatsächlich, man muss halt immer die Kursschwankung betrachten, weil es ist immer nach dem Bitcoin gerichtet, weil, also, ich denke locker 400, 500 Millionen hat der eingesammelt und ich denke, ein Großteil davon wieder ausgezahlt, weil das System hat sich über 2 Jahre gehalten oder 2,5 Jahre. Und somit denke ich davon aus, dass heute noch wahrscheinlich ein Vermögen allein beim Erich besteht von über 100 Millionen. Und ich glaube, der Thomas vielleicht auch nochmal um die 30, 40, 50. Also ich denke, so haben die beiden, die das aufgebaut haben, irgendwann mal so 150 Millionen wahrscheinlich. Also schätze ich jetzt mal vom Gefühl her. Und dann natürlich den großen Teil noch die Leader. Ja.
Hattest du selber auch Zugriff auf das Geld oder konntest du in die Bankkonten einsehen?
Nein, ich hatte keinen Zugriff auf das Geld. Das wurde immer schön alles geheim gehalten.
Ich glaube, da waren auch gute Firmenstrukturen aufgebaut. Ich glaube, ich weiß nicht, also, was denkst du, wie viele Firmen gab es im Hintergrund? Ich glaube, wie viele Länder gab es über Firmen? Ich glaube, das ist auch Haufen.
Ich muss auch sagen, heute, als KF dazugekommen ist, damals war das für die Jungs alle richtig toll gewesen. Der Hauptgrund, also ich habe ja jetzt vorhin gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt, Wissensstand heute im Nachhinein, das Paraiber Stadion, das DSV-Stadion, war schon in irgendwelche Ermittlungen verstrickt, FINMA, Finanzaufsichtsbehörde damals,
ja,
was ich auch nicht wusste. Dann haben sie natürlich KF schnell genommen, haben es als KF Arena umbenannt. Jetzt haben wir einen Energy Drink als Sponsor, das wurde sozusagen vertuscht. Und der Energy Drink war dann auch sehr gut, um die Türen aufzumachen bei den Menschen. Sagen, hier, das ist ein cooler Energy Drink, wir bauen jetzt hier ein Riesensystem auf, Riesenimperium und investiert. Das heißt, diese ganzen Sachen wurden eigentlich dafür verwendet, um möglichst viel Reichweite, weil die konnten ja keine Werbung machen als Paraiber. Paraiber konnte es nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Fernsehwerbung oder irgendwie einen Podcast oder sonstiges, ja, sondern es musste maximal im Hintergrund gehalten werden, in den Vordergrund diese physischen Produkte, das weiß ich heute, das heißt, wir wurden einfach nur benutzt, okay, um eben für das System Leute heranzuziehen. Ja.
Das ist ganz attraktiv, sag ich mal, zu halten, also nach außen ein schönes Bild zu machen. Okay. Was ist, ich denke mal, jetzt aus meinem Wissensstand, was ist letztendlich in Miami passiert? Ich glaube mal, also das war so der, das Ganze ist schön gelaufen, ne? Bitcoin ist gestiegen, das System hat super funktioniert, es sind 1 Million fast täglich reingekommen, die Leute waren ja dann happy, immer wieder das Ganze natürlich, wie man sagt, exponentiell gewachsen. Und es gab ja dann letztendlich einen Punkt, wo das Ganze sich so ein bisschen gechanged hat. So, es hat danach, jetzt mal vorgegriffen, hat sich das ja Stück für Stück immer weiter runtergesetzt, die Auszahllimits dann irgendwann gar keine Auszahlung, dann noch weiter. Mittlerweile dann auch, wie gesagt, so Switch to Trillion. Aber was es war, wie gesagt, schon Stichwort Miami 22, was ist da passiert?
Also es gab eigentlich zwei große Brüche. Der erste Bruch war im Januar 22,
okay,
den ich mitbekommen habe. Dezember 21, Januar 22, da ist praktisch der Erich bei mir aufgetaucht und hat mir irgendwas erzählt, dass der Thomas ihn beklaut und dass er 30, 40, 50 Millionen aus dem System geklaut hat. Also da war eine riesen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich dann eingemischt in diese Auseinandersetzung und bin damit reingezogen worden. Am Ende war es dann so, dass die irgendwie getrennte Wege gegangen sind, mich sozusagen als Koordinator benutzt haben, ja, weil untereinander konnten die auch nicht, miteinander konnten sie nicht. Mhm. Ich war sozusagen derjenige, der dazwischen war.
Okay.
Später Dann war Mai 22, dann wurde ich eingeladen nach Miami, um wieder sozusagen einen Auftritt, einen Bühnenauftritt. Da waren irgendwie 400, 500 Leute geladen, von Paraiba und so weiter und für KF dementsprechend. Ja, meine Aufgabe war, weil wir haben damals schon angefangen, für KF auch mehr aufzubauen. Und ich sollte KF präsentieren. Das war auch alles gut, wie immer. Das heißt, man war dort, war auch bei ihm zu Hause. Ja, man hat gegrillt, also alles gut. Es hat keinen Anschein gehabt, dass irgendwas schief läuft.
Also er hat auch in Miami schon gelebt, oder wie?
Er hat schon in Miami gelebt, ja. Das war der Bühnenauftritt. Man hat sich verabschiedet. Und irgendwie zwei Wochen später kriege ich dann mit, zufällig so von am Rande, so die Auszahlungen sind irgendwie gedrosselt worden oder so. Mhm. Das heißt, Paraiba hat irgendwie die Auszahlungen stark heruntergefahren oder gedrosselt, weil gab es verschiedene Gründe, wie auch immer. Und das war sozusagen für mich der erste Punkt, wo es eigentlich auch zum Streit kam, weil ich dann gedacht, eigentlich ist alles gut. Und das ist der Messias, der macht riesen Kohle. Wir bauen auf und wir haben auch KF aufgebaut, wir haben ziemlich viel investiert in ein Business Center, in Restaurants, Lounge und wie auch immer. Wir haben eine Yacht gekauft in Dubai zum Beispiel, ja, und haben gesagt, hier, das soll dann eben so ein Community-Treffpunkt werden für alle. Also man hat schon viel jetzt gemacht unter dem Brand, neben KF natürlich. Also für mich so ein Vertrauensbruch, ich gesagt habe, warum Auszahlungen? Und auf Nachfrage war das dann immer so, ja, das ist nur vorübergehend, weil der Bitcoin gefallen ist und man kriegt da jetzt nicht irgendwie Geld aus dem System. Ja, man hat immer wieder Geschichten erfunden. Mhm. Bis zum Tag, der Tag bleibt mir heute noch in Erinnerung, das ist dann der 9. August. Mhm. Und bis zum 9. August wurde man mit Geschichten vertröstet. Und dann habe ich noch am 9. August alles in die Hand genommen, habe dann alle einbestellt im Stadion in Leoben, zu einem Treffpunkt. Krisensitzung. Was ist passiert? Auszahlungen sind immer weniger geworden. Oder eigentlich auch abgestellt worden, sogar zum Schluss, glaube ich. Mhm. Und natürlich hat sich jeder auch veräppelt gefühlt. Also an der Stadionseite Mario, ja. KF-Seite ich, wir.
Also es gab dann einfach keine Kommunikation letztendlich? Es
wurde gar nichts mehr. Ich habe dann nur mitbekommen, dass wohl der Thomas wieder mit dem Erich Best Friend geworden ist in der Krisenzeit. Okay. Thomas hatte mir schon von der Idee erzählt, ich glaube im April oder so, oder im Mai, von diesem Trilliant. Das gab damals noch keinen Namen. Aber er hat gesagt, wir müssen unbedingt einen Coin switchen, ich soll dem Erich bitte überreden, irgendeinen Coin zu schwitzen. Was für ein Coin, was für ein, ja, weil es sieht nicht gut aus. Und das hat er mir damals schon angefangen anzudeuten. Und dann gesagt, ich frage Erich sagt, ey, alles Schwachsinn, das läuft alles super. Der andere sagt, du, das läuft alles den Bach runter. Und der andere sagt nicht. Und dann stand ich so immer zwischen den beiden Sachen. Und die Idee eigentlich mit dem Schulland oder so, das kam vom Thomas. Das heißt, heute verstehe ich die Idee, damals habe ich sie nicht verstanden, aber heute verstehe ich, man hat versucht irgendwie einen Ausweg zu finden aus diesem 1 Milliarde aufgeblähten Streamline, Geld, wie auch immer, um die Leute ruhig zu stellen. Mhm. Also hat man praktisch das genommen, ein neues Produkt umgewandelt, den Leuten neue Versprechen gemacht, sich Zeit verschafft und heute wissen wir alle, dass der Strick sich zuzieht, immer weiter zuzieht. Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich heute hier bin. Oder beziehungsweise warum ich das Thema mir auch angenommen habe. Weil ich wurde ja auch mit Verträgen und so weiter verdonnert. Ich darf nichts sagen. Und das war riesen Attacke auch in meine Richtung. Da sind auch mittlerweile kriminelle Strukturen mit in Begriffen. Das ganze Thema, wo wir mitfinanziert werden, um eben Leute zum Schweigen zu bringen und so weiter. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden, jetzt auch auf deine Einladung hin, da auf jeden Fall Licht reinzubringen. Das heißt, weil ich habe jetzt mitbekommen, dass durch den Trilliant, also ich weiß, ich habe jetzt seit 1,5 Jahren mit keinem mehr Kontakt von diesen Menschen, aber ich habe jetzt wieder mitbekommen von Außenstehenden, dass da wohl wieder über 10 Millionen Euro eingesammelt wurden mit diesem Trilliant, neues Produkt oder wie soll man das Ding nennen. Und ich möchte einfach sagen, Leute, Hört auf, es ist nicht der Messias. Das heißt, heute war einfach auch das Ziel zu sagen, Licht in die Sache zu bringen und auch die Menschen zu befreien irgendwo, die Hoffnung auch mal zu befreien, das auch mal zu wissen, hey, da kommt nichts mehr. Mhm. Da wird auch nie wieder was kommen. weil aus der aufgeblähten Milliarde hat man eine zweite aufgeblähte Milliarde gekreiert, dann eine dritte Milliarde, jetzt weiß ich nicht, wie viele Milliarden da schon irgendwo aufgemalt sind. Und die Leute machen ihren Bildschirm auf und sehen dann irgendeine Zahl X, die sie aber niemals in ihrem Leben bekommen werden.
Also für die, auch vielleicht für die, die vielleicht auch nicht dabei waren, vielleicht auch die Geschichte auch gar nicht kennen, es geht vor allem halt darum, dass viele Menschen, natürlich ein super Investment, ne? Du hast brutal viele Prozente bekommen, die Leute haben angefangen, wirklich ihre ganzen Ersparnis reinzuhauen. Und leider Gottes waren es halt Menschen, die nicht viel Geld haben, beziehungsweise auch ältere Menschen, weil die halt sehr leicht darauf reinfallen. Man kann sowas, geht schon in keiner Meinung auch Richtung Enkeltrickbetrüger, dass man halt wirklich sagt, hey, schau mal du, deine Rente, also vor allem Rentner sogar schon in Richtung 50, 60, hey, deine Rente reicht dir nicht aus, ne, dein Geld reicht dir nicht aus für die Rente, so rum. Haust doch mal hier ein paar Reiber rein, weil das wird die nächsten 40 Jahre laufen, das wird dir dann bis du 100 bis deine Rente finanzieren, so ein bisschen. Und dann haben halt die Leute angefangen, ja, ihre ganzen Rentenkassen dann zu plündern, da reinzustecken, und jetzt sitzen die halt da, das heißt, du bist jetzt 50, 60, du hast dein ganzes Geld da reingebuttert, das siehst du jetzt in deinem Account da irgendwo drin, in irgendeiner Exchange oder irgendeiner App, siehst du da jetzt deine 100, 200, 300.000, aber du kriegst es nicht raus und jetzt steht die Rente davor, das heißt, kannst du auch nicht mehr arbeiten gehen. Ne? Jetzt musst du dir mal die Situation vorstellen, wie sich diese Menschen jetzt halt in dem Fall fühlen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, das würde ich gleich nochmal direkt kommen, das ist, was man von der Seite mitbekommt, es geht halt immer noch weiter. Ne? Also die versuchen ja immer noch weiter den Leuten Geld rauszuziehen, weil du siehst jetzt diese 100, 200.000 vor deinen Augen und jetzt sagen die halt, ey, hau nochmal 10.000 rein, denn, weil dann kriegst du die 200.000. Ne? Also haust du mal 10.000 rein und dann innerhalb von 52 Wochen werden wir dir deine 200.000 ausbezahlen. Und so sammeln die halt wieder weiter Geld ein, aber seit Mai, Juni 2022, seit jetzt über eineinhalb Jahren, ist nichts mehr ausgezahlt worden, also gar nichts mehr. Ne? Es wurde dann das Ganze in Trilliant gewechselt, um halt in irgendeiner Form, er hat sich Zeit zu verschaffen, aber ja, am Ende ist halt nichts weiter passiert.
Auch wir als Partner haben das gleiche Problem. Das heißt, wir haben unsere langjährig aufgebaute Company reingebracht, ja. unser Herzensprojekt. Wir haben daran geglaubt und bei mir war es dann ja so, ich habe ja am 9. August, warum das Datum auch so bekannt ist, ich habe ja dann meinen Sohn verloren und ab diesem Zeitpunkt wurde alles, was man aufgebaut hat, ja auch genommen. Das heißt, es gab dann eine Yacht, es gab eine Lounge, es gab dann Investitionen oder in physische Sachen, die wurden mir dann einfach genommen, da wurden kriminell Leute bezahlt, um mich in der schwierigsten Zeit meines Lebens unter Druck zu setzen. Und da wurden Leute bezahlt, um auch im Stadion und so weiter Furore zu machen. Das heißt, die haben dann angefangen, tatsächlich selbst das, was dann bezahlt wurde aus der Portokasse, sich wiederzuholen. Ja? Mhm. Das heißt, die haben nicht nur die Leute abgezockt, sondern auch die Partner, weil sie nicht mehr gebraucht haben. Mhm. Und ich habe eigentlich den ganzen Leidensweg des Drillands gar nicht mehr mitbekommen, weil ich war jetzt über ein Jahr eigentlich auch außer Gefecht gesetzt. Deswegen ist auch die Meldung von mir sehr verspätet. Mhm. Aber ich habe erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder ins Leben zu finden. Aber tatsächlich, die haben nicht nur den Leuten alles genommen, sondern mittlerweile den Partnern.
Also die haben wirklich dann auch versucht, natürlich dann, wie du schon sagst, halt den Leuten, mit denen die zusammengearbeitet haben, das wieder zurückzunehmen, ne? zurückzunehmen. Und ja, ich denke mal, so wie ich das auch von der Seite mitbekommen habe, wurde es auch größtenteils geschafft, so. Ja, aber was ist jetzt die aktuelle Situation? Also ich von der Seite, ich habe das jetzt nicht weiter mitbekommen. Für mich habe das auch einfach abgeschrieben, ne, diese ganze Geschichte. Also man kriegt halt immer wieder mit, dass immer wieder von einem Trillion zu Trillon zu Trillando zur nächsten Coin und was gemacht wird. Ne, aber letztendlich halt, es geht immer um dasselbe Thema. Mehr Geld rein, kein Geld raus. Aber ja, was sollen die Menschen machen so ein bisschen? Was würdest du jetzt in deiner Situation, jetzt haben vielleicht auch mit der Erfahrung, die du jetzt hast, was sollen die Leute tun?
Tatsächlich, Rechtsanwälte einzuschalten, kostet ja wieder Geld. Ja. Das heißt, viele Menschen haben ja ihre ganze Existenzen rein. Und du hast recht, es waren sehr viele alte Menschen. Also heute habe ich mitbekommen, ist, glaube ich, der Altersdurchschnitt war über 40 bei Paraiba. Weil er halt so auf die Menschen gewirkt hat mit seinem Messias-Getue. Ich kann den Menschen einfach raten, als allererstes aufhören zu bezahlen. Das ist schon mal jeder Euro, der da reingeht, ist verlorenes Geld. Zweiter Punkt ist, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Es gibt ja auch einen, der macht, glaube ich, eine Sammelklage, Rechtsanwalt Resch in Berlin. Der hat ja auch da gewisse Videos mittlerweile in YouTube gepostet. Ich habe auch selber mit ihm schon Kontakt gehabt. Das Thema ist, das Einfachste ist tatsächlich zur Polizei zu gehen und Anzeige zu machen. Weil das eine ist, natürlich, da fragt man sich halt, wo ist das öffentliche Interesse? Aber dadurch, dass es so viele Menschen sind, und die meisten Menschen kommen ja aus Deutschland, Schweiz, Österreich, ja? Das heißt, dieses Länderdreieck, wo hier abgezockt wurde. Und ich glaube, da sind ja auch schon Ermittlungen am Laufen. Das bedeutet, man hängt sich da dran. Und vielleicht ist ja noch die Hoffnung da, dass das, was irgendwann mal beschlagnahmt wird oder übrig ist, dass das vielleicht irgendwann mal verteilt irgendwie zurückkommt. Wobei, ich muss auch sagen, die Hoffnung, dass da was zurückkommt, ist meiner Meinung nach sehr, sehr gering. Das heißt, selbst wenn die Menschen dann irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen werden, dass dann irgendein Geld irgendwo zu finden, weil das ist halt Krypto, du weißt ja selber, ja. Das ist schwierig dann auch zu finden. Außer der Erich oder so sagt, hier, ich möchte jetzt reinen Tisch machen, was ich ihm auch empfehlen würde an der Stelle. Weil ich glaube, zu Beginn hat das ja vielleicht sogar gut gemeint, weil tatsächlich, er hat ja wirklich seine Illusion geglaubt.
Ja.
Aber es waren ja viele, viele Menschen um ihn herum, die dann dem Ganzen so den Geschmack gegeben haben oder dieses Volumen gegeben haben. Dass da was kommt, würde ich die Hoffnung jetzt erstmal, so hart wie es klingt. Aber tun sollte man was und ich empfehle jedem, der da Geld verloren, egal ob es 1.000 Euro sind oder ob es jetzt 100.000 sind, geht zur Polizei, macht Anzeige. Ich habe heute zwei Namen genannt, das sind die zwei Hauptakteure. Alle anderen Namen werde ich natürlich jetzt dann auch den Ermittlungen zur Verfügung stellen. Aber das sind die zwei Hauptnamen und ich empfehle jedem einfach da jetzt, wenigstens versuchen für Gerechtigkeit zu sorgen, weil alles andere zu hoffen, dass da irgendwann mal eine Auszahlung kommt. Ich glaube, jetzt letztens war es ja, zahl 20% ein und du kriegst irgendeine Auszahlung X. Also es wird ja mittlerweile, es ist ja schon richtig, es geht ja schon wirklich, also man verkauft die Menschen ja schon für blöde. Ja? Und das Problem aber an der Stelle ist, dass es sehr viele ältere Menschen sind, so wie du es gesagt hast. Und ja. Die Älteren, die haben gar keine andere Wahl, wie zu glauben, wie beim Enkeltrick, die glauben einfach. Ja. Und jeder, der das heute sieht, dieses Video, bitte, bitte sagt euren Eltern, Großeltern, die da investiert haben, auch wenn sie die jüngere Generation ist, die das sieht, hört auf, dort Geld rein, egal wie viel es ist, hört auf, da Geld hinzugeben. Lieber gebt es an irgendein Waisenheim oder irgendeine Stiftung für Kinder oder sonstiges, wenn ihr nicht wisst, wohin damit. Aber gebt es bitte nicht mehr in das System.
Mhm.
Und jetzt fragen sich viele, ja, warum mache ich das oder kann man mir glauben? Ja, weil es wird natürlich nach dem ganzen Podcast hier wahrscheinlich viele Kommentare geben, oh, und das ist alles gelogen und so weiter, weil das, was er ja hat, er hat ja diese große Leadergruppe, die ja Multimillionäre geworden sind. Und das sind ja auch die, die ihn unterstützen.
Ja.
Das sind auch die Menschen, die es heute immer noch sagen, der Messias ist da. Natürlich, für die war er auch der Messias. Er hat die ja auch zu Millionären gemacht, aber die Masse halt nicht.
Ja.
Und die Unterstützer hat er. Und es ist halt jetzt nur eine Frage der Zeit, weil wie gesagt, das, was ich heute gesagt habe, das kann ich auch so vertreten. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte. Und die Menschen sind ja tatsächlich auch in Kriminalitäten abgedriftet mittlerweile, was von Beginn an nicht der Fall war. Heute ist es mittlerweile so eine große Organisation dahinter, die das auch beschützen wollen oder wie auch immer. Ich kann jedem nur raten, geht zur Polizei.
Es ist halt schwer, weil viele sagen auch, du musst halt voll, oder man muss sich halt mal trotzdem vor Augen halten, du bist jetzt halt älter, ich sag jetzt mal, Ü40, du bist 45 und du hast da jetzt Geld eingezahlt in Form von Bitcoin und du hast keine Ahnung, was Krypto überhaupt ist, so, weil es wurde dir halt in irgendeiner Form verkauft und du hast sogar Angst, zur Polizei zu gehen, weil du Angst hast, dass am Ende vielleicht der Staat dich auch dann dafür nimmt und sagt, wo haben sie Krypto her? Haben sie Steuern für Kryptos bezahlt? Also du hast jetzt Gewinne gemacht, Auszahlungen bekommen. So, naja, so die Situation und auf der anderen Seite wiederum, kein Anwalt macht das halt kostenlos. Ne? Also die Anwälte werden natürlich auch bezahlt werden. Man ist ja wirklich so eine Zwickmühle für viele Menschen, die halt sagen, hey, da ist mein ganzes Geld drin, ich kann irgendwie nicht zur Polizei gehen und ich kann auch nicht zur Anwalt gehen. Weil zur Polizei habe ich Angst oder zur Anwalt habe ich kein Geld. So, aber irgendwas muss man ja wiederum machen.
Das ist ja das, warum die bis heute noch leben.
Ja, das ist halt das,
was aber die beschützt. Aber was ich mitbekommen habe, sind viele Leader haben ja den meisten geholfen, irgendwie das Geld umzutauschen.
Mhm.
Es wurde ja Bargeld getauscht in Krypto, es wurde ja alles möglich rum. Man muss einfach, wenn man dem ein Ende setzen möchte, auch für viele andere Menschen, wenn man das jetzt mal als kollektive ja. Menschenmasse möchte, muss man einfach die Wahrheit sagen. Und zum Thema Steuern bezahlt oder nicht dafür, denke ich, wenn das Geld verloren ist, muss man sowieso keine Steuern dafür bezahlen. Da müssen sich nur die Sorgen machen, die Millionen verdient haben und die keine Steuern bezahlt haben. Die haben natürlich ein Problem. Aber die, die im Minus sind, die brauchen ja keine Angst vor der Steuer zu haben, weil die haben das Geld ja verloren. Und das Geld ist ja das, was da investiert wurde, ja, soweit ich davon ausgehe, wahrscheinlich ehrlich verdientes Geld. Was halt von irgendwelchen Liedern oder sonstigen Anlaufstellen umgetauscht wurde, um das dem System zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch so krass. Das heißt, die haben Gelder genommen, also richtige also Euros oder Schweizer Franken oder Österreich ist ja auch Euro, haben das dann in Krypto getauscht. Dann wurde das über die Unique Exchange einbezahlt. Dort wiederum in Dollar auf den Account gebucht. Also, und alles, jeder Schritt hat ja einen Umrechnungskurs, jeder Schritt hat ja, das heißt, alleine schon da, ne, wurde da ein riesen Theater gemacht, bis das Geld irgendwann mal bei Paraiba überhaupt angekommen ist auf dem Account. Ja. Und wie gesagt, es ist schon sehr, sehr lustig, wenn man jetzt im Nachhinein das Ding betrachtet. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich viel früher die Reißleine ziehen müssen für mich selber. Mhm. Aber mir wurde das immer so gut verkauft, mir wurde das immer so gut dargestellt, alles. Und ich bereue es zutiefst, auch heute noch, dass ich da überhaupt irgendwo ein Teil davon war. Bestraft bin ich schon oder wurde ich schon, weil mein 12-jähriges Aufbauprodukt ist jetzt sowieso platt. Also ist natürlich damit schon vor einem Jahr gestorben oder vor über einem Jahr. Ja. Und ich fange jetzt wieder bei Null an.
Das ist halt auch natürlich der Kollateralschaden, der da mitkommt. Ne? Also das heißt, das System letztendlich, kann man eigentlich nicht sagen, dass es noch lebt. So. Also es wird irgendwie noch da versuchen, was zu machen, aber das, was drumherum halt aufgebaut wurde. Ne? Also wirklich auch die Leute, die damit mitgezogen wurden. Auf der einen Seite natürlich Kaif jetzt hier, aber auch natürlich anderen Leute. Es haben viele Leute aufgebaut. Ich glaube, es gab ja Leute, die haben Online-Shops gehabt, die haben ihre Communities damit reingezogen. Das heißt, die haben sich vielleicht eigenständig sogar wirklich was gerade aufgebaut, was Vernünftiges. Haben halt die Möglichkeit gesehen, haben das Ganze dann sind auf Paraiba geswitcht oder dann auf Trillion, wie auch immer. Und haben angefangen, das zu verkaufen. So, ne? Und jetzt traut den Leuten keiner mehr. Die haben ihre Reputation verloren. So, und alles halt letztendlich natürlich auf den, ja, auf dem, was jetzt halt aktuell natürlich die Situation ist. Und das ist halt natürlich, sagen wir, ja, der Kollateralschaden, der durch das Ganze mitgenommen hat, das Ganze natürlich in den Dreck gezogen hat, ist extrem. Und vielleicht nochmal dazu, was ist jetzt aktuell die Situation? Was oder was denkst du vielleicht auch, was passiert jetzt in der Zukunft? So, soweit ich weiß, ist jetzt der Erich jetzt auch irgendwie weg, ne? In Amerika, sagen ja viele jetzt. Wo sind die anderen Leute? Was passiert gerade? Hast du da noch Informationen?
Ich denke, der Strick wird sich weiter zudrehen. Ich muss auch noch dazu sagen, in Miami, was mir noch aufgefallen ist, sehr krass, dass die angefangen haben, das war früher nicht so, weil man früher Veranstaltungen war, ich habe da meinen Kai präsentiert, die haben ihre Produkte präsentiert und da hat er schon mit so einem Rechtsanwalt in den USA, da hat er schon die Leute beraten, also hat schon auf der Bühne mehr über rechtliche Sachen gesprochen, wie über alles andere. Das heißt, der hat auf den Bühnen irgendwas geredet, tut die Facebook-Dinger weg, diese Online, was du gerade angesprochen hast, die haben eigene Shops gehabt und Zeug, ne? Ja. Das heißt, bitte ihr dürft nicht mit Paraiba werben, ihr dürft das nicht. Und da habe ich schon gedacht, was macht der Rechtsanwalt da vorne jetzt? Was ist da jetzt los? Was will man den Leuten erzählen? Und die ganzen Lieder, da waren ja 300 bis 500 Lieder vor Ort. Ja. Die haben natürlich dann schon die Initiative ergriffen. Das heißt, er hat jetzt schon viel zu lange Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Das heißt, er wusste ja schon da, das Ding ist platt. Ja? Man muss es so sehen. Und er hat jetzt schon 1,5 Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Weil die Menschen daran glauben. Hätte man jetzt im August das, was ich eigentlich machen wollte, aber mein Schicksalsschlag ist dazwischen gekommen, ja, hätte man da die Reißleine gezogen, dann hätte man noch viel, viel mehr Geld retten können und das ganze Ding aufhalten können. Ja. Aber dadurch, ich war außer Gefecht gesetzt, das wurde ausgenutzt, ich wurde dann auch nochmal von oben gedrückt und von allen möglichen kriminellen Strukturen bedroht und alles Mögliche bis heute. Es ist einfach unglaublich, wie viel Glück der eigentlich hat. Ja. Glück schon von Beginn an, Corona, Messias, Bitcoin 5000, ja. Und heute Glück, das Ding ist 1,5 Jahre, der hat da jetzt riesen Anwälte dran, die ihm das alles bauen. Und ich gehe davon aus, der denkt, der kommt straffrei davon. Und wenn es nicht mehr Menschen gibt wie mich, die einfach jetzt auch mal Klartext reden und einfach sagen, hier, so und so ist es, weil ich natürlich auch, mein Ziel ist es, tatsächlich da Licht reinzubringen. Nicht die Leute zu bestrafen, das Recht habe ich nicht, oder irgendwelche Rache auszuüben für irgendwelche Sachen, die mir jetzt zugestoßen sind in der ganzen Zeit. Das möchte ich überhaupt nicht, weil jeder hat von diesen Menschen auch Familien und. Was ich möchte ist, und das ist mein heutiges Ziel, Licht ins Dunkle bringen und den Menschen dabei helfen, auch dem Erich dabei helfen, irgendwann mal zu sagen, hey, okay, die Zeit ist da, ich kann nicht mehr oder so. Ja? Das heißt, einfach mal den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, von sich aus vielleicht das Ding zu beenden. Weil ich glaube, die wissen selber mittlerweile nicht, wie sie da rauskommen sollen.
Ich bin sehr weit in das Ganze schon rein, wie man so auch reingestrickt hat, also so tief da schon drin, dass sie dann auch schon keinen Ausweg vielleicht auch sehen oder nur noch einen Ausweg sehen. Aber den zu ergreifen, erfordert natürlich sehr viel Mut. Und genau, wir werden natürlich auch versuchen, halt, also aus meiner Meinung stehende Tour natürlich mit dem Podcast, den Leuten einfach ein bisschen diese Klarheit zu zeigen, ne, Informationen, die es halt gibt, ne, die vielleicht nicht jeder hat, auch einfach da an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und ja, versuchen natürlich auch nochmal vielleicht auch Kontakt natürlich zu den Rechtsanwälten zu nehmen, den Kontakt aufzubauen, um das Ganze auch irgendwie halt natürlich zu verlinken. Ne? Also wenn du oder jemand in deinem Umfeld betroffen ist, versuchen wir da eine Anlaufstelle zu verknüpfen. Vielleicht kann man ja, wie gesagt, noch irgendwas retten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja gerne.
Ja, ich habe auch ich habe auch gewisse Wünsche, ja, auch da vielleicht was einzurichten und um das Ganze zu verbinden. Ich bin aber noch nicht so weit und ich denke, wenn der Podcast dann ausgestrahlt, vielleicht bin ich dann auch schon so weit, dass man da tatsächlich vielleicht etwas einrichtet, um irgendwo Menschen einfach auch zu helfen bei diesem Thema. Mhm. Weil ich möchte helfen. Ich möchte, sage ich mal, dass, weil ich eben damals auch betrogen wurde, ja, mhm, möchte ich versuchen, wenigstens mit dem Wissen, was ich habe und mit dem Insider-Wissen, was ich habe, einfach anderen zu helfen. Und ich bin auch dabei, mit meinem Rechtsanwalt zu prüfen, wie wir das am besten konstellieren können und wie wir da irgendwo Team aufbauen können, um eben auch Betroffenen am Ende zu helfen.
Okay. Wir werden schauen, dass wir die Leute auf dem Laufenden halten und wie gesagt, da eine Anlaufstelle versuchen aufzubauen. Waldemar, ich danke dir für deine Zeit, für deine Informationen, für dein Wissen.
Dankeschön.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.